Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon, und mir gegenüber sitzt mein liebster Podcast-Partner, euer Coach Björn
Oh,
Geßmann. Hallo
also ein
Björn.
Kompliment direkt zum Einstieg, das ist aber toll. Dankeschön.
Ich nehme
Moin.
vorwiegend mit dir Podcasts auf, aber trotzdem
Jetzt
mache ich
nicht
das
mehr
sehr, sehr gern.
relativieren, nicht jetzt relativieren gerade. Das geht runter wie Öl. Jetzt nicht ne? Noch dann sagen, ach so, übrigens, du bist der Einzige,
Nee,
mit dem ich
merkt ihr
das
das
mache.
einfach so?
Ja, danke. Selektive Wahrnehmung. Ich möchte nur den ersten Satz gehört haben und
Ja.
für den Rest interessiere ich mich jetzt nicht mehr. Rein
Gut.
ins Thema.
Ja, ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Wahrscheinlich, oder ich hoffe für euch, dass alle, die ihr hier zuhört, dass ihr das gerade ganz gut gebrauchen könnt. Wir wollen nämlich über die unmittelbare Wettkampfvorbereitung sprechen. So, die großen Rennen in Deutschland, die stehen unmittelbar bevor. In wenigen Wochen, vielleicht sogar schon in wenigen Tagen. Und wir wollen das heute ein bisschen aufteilen in verschiedene zeitliche Abstände, angefangen von ein paar Wochen vor dem Wettkampf, Taper-Phase und dann, wenn es wirklich schon richtig, richtig ernst wird.
Freue ich mich drauf.
Yes. Ich würde gern anfangen, so mit dem, was ich so als die heiße Phase bezeichnen würde, steht mir selbst jetzt gerade bevor und beim Blick in meinen Trainingsplan, ja, ist auf jeden Fall ein bisschen was bei mir passiert. Ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen und dachte so, oh, okay, jetzt geht das richtig los, weil, also Training wird einfach umfangreich, intensiv, spezifisch und man merkt, dass es jetzt langsam ernst wird. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, dafür braucht es wenig Expertise, um unterschreiben zu können, dass wann ist dein Hauptwettkampf?
Mitte Juni.
Mitte Juni, dass wir dann jetzt hier beim Hinblick auf den oder beim Blick auf den Mai wahrscheinlich so die umfangreichsten oder so mit umfangreichsten Tage, abseits jetzt noch von Trainingslager und so weiter und so fort, haben werden. Gleichzeitig finde ich, kommen immer so Faktoren dazu, so Nebenkriegsschauplätze wie das Wetter. Naja, aber
Ja.
es spielt nun mal halt einfach mit rein. Dann kommen viele Feiertage hinzu. Das würde ich immer nicht vergessen. Das ist dann auch für viele irgendwie Anlass, um ein bisschen mehr zu trainieren. Und dann summiert sich das auf. Unter all den genannten Voraussetzungen führt das dann dazu, dass das wahrscheinlich so ziemlich die schwungvollsten Wochen des Jahres sind, wenn man so möchte.
Genau.
Absolut. Voll
Man
gut.
kann ja auch bei den Power-and-Pace-Plänen sagen, dass sich die ersten Wochen, dass sich das nicht so wesentlich unterscheidet, ob der Wettkampf im Mitte Juni oder Anfang Juli ist. Aber jetzt so diese letzten 4 bis 6 Wochen davor, da wird es eben dann doch spezifisch. Und deshalb die Frage, was macht diese Phase so entscheidend und welche physiologischen Anpassungen kann man da erwarten?
Soll es die nur physiologisch entscheidend machen oder darf ich auch noch ausweichen in
Du
andere
darfst
Richtungen?
ausweichen, auf jeden
Ja,
Fall.
weil also ich finde, dass die wirklich viele, viele Facetten hat, in denen sich jetzt vielleicht der ein oder andere gleich wiederfindet. Also erstmal müssen wir überlegen, was da passiert. Wenn wir es mal rein physiologisch, trainingswissenschaftlich uns anschauen, dann sind wir ja in einer Situation, in der wir vorher einige Wochen und Monate trainiert haben, soweit so klar. Sodass wir auch über diese Konstanz bestenfalls der letzten Wochen und Monate uns ja schon mal ein zackiges Leistungslevel sowieso schon mal erarbeitet haben. Was im Übrigen auch sehr wichtig ist, das ist mir immer wichtig zu betonen, also wir brauchen dieses Leistungslevel, all die Wochen Training vorher, die sind also extrem wichtig, weil ohne die können wir dann auch in dieser heißen Phase nicht so performen, wie wir da gerade performen wollen. Und deswegen, ne, ist das sicherlich natürlich eine sehr entscheidende Phase, keine Frage. Gleichzeitig funktionieren aber auch entscheidende Phasen nur, wenn ich vorher eine richtig solide Konstanz im Training gehabt habe. So, und warum das wichtig ist, lässt sich relativ simpel physiologisch begründen, weil ich sag mal so, wir sind ja jetzt eigentlich schon fast auf unserem, ja, ich würde fast sagen, absoluten Peak der Leistungsfähigkeit. Wir brauchen eigentlich nur zwei Sachen. Erstens, wir wollen noch die letzten Prozentpunkte rauskitzeln, die uns irgendwie noch körperlich zur Verfügung stehen. Deswegen trainieren wir. Und dann wollen wir vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir diese Leistungsfähigkeit, die wir Stand jetzt schon haben, durch das Training in den nächsten Wochen auch richtig gut dann auf die Straße bekommen. Und das ist ja, dadurch wird es da ja, wir sagen dann ja gerne, so wie du es eben auch gesagt hast, dass es ja auch dann spezifisch wird, was ja dann vielleicht sowas heißen mag wie, du darfst gleich ergänzen, aber Samstage, an denen auf dem Trainingsplan steht, dass wir jetzt 2,5 Stunden Rad fahren, um darauf dann nochmal 1,5 Stunden zu koppeln, als Beispiel. Was ja in der Hinsicht spezifisch ist, als dass das so ein Trainingstag ist, der sicherlich dem Renntag rein inhaltlich so schon recht nahe kommt oder zu den Trainingstagen zählt, die dem Renntag am nächsten kommen. So, ne? Und das ist die Spezifität, die dabei entsteht. Ich mache mal einen sehr pragmatischen Ansatz. Wenn wir jetzt eine Leistungsdiagnostik machen würden und wir würden die machen oder wir hätten die gemacht Ende April und wir würden die dann nochmal machen Ende Mai, dann würden wir wahrscheinlich feststellen, dass der Unterschied jetzt nicht riesig ist in unserer Leistungsfähigkeit. Also deswegen sage ich das, wir reden hier von den letzten Prozentpunkten. Das heißt, die Hausaufgaben, die haben wir vorher schon gemacht, um irgendwie auf ein richtig gutes Level zu kommen, ne? Und das ist auch deswegen wichtig, weil so physiologische Anpassungen, die brauchen auch einen Moment Zeit. Die wirken jetzt nicht einfach nur von heute auf morgen oder so, sondern die haben teilweise Wochen und Monate Anpassungszeitraum. Und den müssen wir vorher mitgenommen haben, um dann Ende April schon ein richtig gutes Ergebnis erzeugt gehabt zu haben. So, und jetzt haben wir aber die Situation, jetzt kommt der Mai und das Geile daran ist eigentlich, dass wir diese Leistungsfähigkeit uns so richtig zunutze machen können. Also hätte ich dir jetzt angeboten, letztes Jahr im November einen Trainingstag zu haben mit 2,5 Stunden Radfahren und 1,5-stündigen Koppellauf, dann hättest du mir berechtigterweise einen Vogel gezeigt und hättest gesagt, warum um Gottes Willen soll ich das jetzt gerade machen, da weiß ich nicht mal, ob ich ankomme.
Ja.
Heute gehst du aber hin und denkst dir, okay, alles klar, cool, das wird ein spannender Tag, da muss ich auch alles beisammen haben, also muss mich gut ernähren, sollte irgendwie dafür ein bisschen Ruhe haben auch und so weiter und so fort, sollte mich danach gut erholen können, sollte gut in den Tag starten, alles was man halt so braucht, um an so einem Tag zu performen. Und dann können wir diese besonderen Trainingswochen durchaus mitnehmen, wie gesagt, für die letzten Prozentpunkte. Das ist aber ganz oft so, also das ist so meine Erfahrung, ganz oft viel mehr diese gefühlte Wahrheit, ne? Also dieses gefühlte, alles klar, okay, ich habe da jetzt nochmal was rausgekitzelt, vielleicht sogar auch hier heute nochmal was herausgekitzelt, was jetzt am Ende für den Renntag total wichtig ist, was aber physiologisch vielleicht gar nicht so, das ist dann nicht unbedingt greifbar. Das ist aber auch total okay. Und der zweite Punkt, den ich eben angesprochen habe, den finde ich extrem wichtig, dieses auf die Straße bringen. Was ich eigentlich damit meistens immer meine, ist auch so ein Stück weit die, ich sag mal, Lücke zu schließen zwischen Training und Rennen machen. Ich mache ein Beispiel, wenn wir jetzt im Januar sind, dann haben wir vielleicht schon ein bisschen trainiert, wir haben noch 5 Monate Zeit bis zu unserem Hauptwettkampf. Wir trainieren, um jetzt mal irgendwas zu sagen, 12 Stunden in der Woche im guten Durchschnitt und haben unseren Hauptwettkampf anstehen, wollen eine Langdistanz machen als Beispiel. So, dann ist die Situation, wir trainieren indoor, wir sehen wenig Tageslicht, wir laufen im Kalten, also indoor vielleicht beim Radfahren, wir laufen im Kalten, wir schwimmen ausschließlich im Becken und dieses ganze Setting führt ja dazu, dass wir gerade eigentlich von unserem eigentlichen Hauptwettkampf nicht weiter entfernt sein könnten, als wir das da gerade sind. Ja, ja. Also die größte
Unsicherheit.
Ja, das
ist ja so die Zeit, wo man so vor sich hin trainiert einfach und das noch ganz, ganz weit auch im Kopf entfernt ist.
Genau, und auch gleichzeitig auch die Zeit, wo ich am häufigsten immer feststelle, dass so eine Unsicherheit dadurch zum Beispiel nicht kleiner wird. Dass so eine Verknüpfung aus diese klassische Frage der Klarheit, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Orientierung, so, wo stehe ich gerade im Training, was muss ich noch tun, um? Puh, gar nicht so einfach, ne? Also liegt in der Natur der Sache. Ich kann nicht im Januar prognostizieren, was ich jetzt exakt noch tun muss Mitte Mai, um dann race-ready zu sein, sage ich mal. Sondern ich kann eigentlich nur von Tag zu Tag, von Trainingsblock zu Trainingsblock, von Woche zu Woche gucken und muss diesen Progress Schritt für Schritt mitgehen. Das ist ganz normal, aber das ist ja nicht unbedingt das, was wir so immer gerne erleben. Ne? Wir wollen lieber gerne wissen, okay, alles klar, ich bin jetzt hier bei 78%. Das hilft mir schon mal für die Einordnung. Ich muss noch auf 95 kommen und dann kann ich ein gutes Rennen machen und dafür muss ich dieses und das und jenes tun. Und jetzt gerade haben wir eine ganz tolle Möglichkeit, weil wir ja eben schon so leistungsfähig sind quasi mindestens auf dem Papier, wie wir das am Renntag sein wollen, dass wir jetzt die Lücke gut schließen können. Und da gehören ja, und deswegen habe ich dich eben gefragt, auf welcher Ebene ich das einordnen darf, gehören ja extrem viele Faktoren hinzu, die alle am Ende wichtig sind, um diese Text-Bild-Schere aus Training und Rennen zu schließen. Also Beispiel, rein trainingstechnisch, das ist dann der Moment, wo ich das erste Mal einen Koppellauf mache, der länger ist als eine Stunde oder länger ist als anderthalb Stunden, weiß ich nicht. Das ist dann der Moment, wo ich vielleicht das erste Mal einen 2-Stunden-Lauf mache. Das ist dann der Moment, wo ich vielleicht das erste Mal 4 Stunden oder mehr Rad fahre. Sowas in der Art. Ich glaube, das kennen wir alle, ne? So diese klassischen Einheiten, wo wir auf den Trainingsplan gucken, ähnlich wie du es eben beschrieben hast, und dann sagen, ah ja, okay, alles klar, habe ich verstanden, es ist jetzt ernst, ich freue mich drauf. Ne, und das ist schon, da ist jeder Tag ein, übertrieben gesagt jetzt, aber jeder Tag ist ein halber Renntag, so ungefähr. Das ist dann schon, da habe ich manchmal auch 4-5 Stunden Training draufstehen. So, und das ist das Trainingstechnische. Gleichzeitig könnten wir jetzt das Ganze übertragen aufs Materialtechnische, aufs Organisatorische. Ne, das sind die Tage, an denen wir dann vielleicht auch mal im Renn-Setup unterwegs sind. Wir bleiben dann sprachlich, machen nicht Renn-Setup, sondern Renn-Setup geht auch, wenn wir auf Deutsch bleiben wollen. Und sind dann ja im Renn-Setup unterwegs, als dass wir vielleicht gerade hingehen und sagen, okay, hey, den Rennhelm, den habe ich seit einem Dreivierteljahr nicht mehr aufgehabt, werde ich nochmal hervorholen, ob der noch so gut passt. Vielleicht ziehe ich den Einteiler mal an, weil ich wissen will, kann ich den Koppellauf auch im Einteiler machen und sollte ich den Einteiler schon mal wieder ein kleines bisschen dafür in die Länge ziehen quasi, nachdem der jetzt dreimal gewaschen worden ist. So, dann gehe ich vielleicht auch hin und überlege mir, okay, Renn-Setup heißt halt auch, ich fülle meine Getränkeflaschen oder meine Flaschen am Rad so, dass ich schon mal die Wettkampfverpflegung nochmal einmal wieder getestet habe, um mich nochmal dran zu erinnern, wo sollten jetzt nochmal die Kohlenhydrate rein, wo kommt das Wasser rein und wo lege ich meine Koffeintablette hin. So, und jetzt geht das weiter, ne? Das ist dann Orga, dann können wir über Ernährung sprechen und so weiter und so fort. Und ein entscheidender Punkt, über den wir zwar selten sprechen, aber der extrem viel in allen Bereichen mitwirkt, ist das Mentale. Ne? Ja. Also die klassische Diskussion, die häufigste Frage eines Langdistanz-Triathleten in der Vorbereitung ist immer, wann kommen die langen Läufe? Wann kommen die langen Radeinheiten? Wann kommen die langen Koppelläufe?
Niemand, ja, so ein bisschen aus Panik, ne?
Niemand definiert, was lang ist. Keiner weiß, warum er das brauchen sollte. Irgendwie haben aber alle ein Bedürfnis danach. So, und das liegt auf der Hand, das ist ganz normal, weil das halt extrem viel mit Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und all den Dingen zu tun hat. So, und deswegen ist das, haben diese Einheiten auch ihren Platz im Trainingsplan. Was ich nur nochmal wiederholen kann, physiologisch, ja, weiß nicht, ob der anderthalbstündige Koppellauf sich gerade physiologisch von dem 2-stündigen Koppellauf unterscheidet. Also da kann man nicht 3 Wochen später eine Diagnostik machen und sagen, ah, guck mal hier, die letzten 10%, die habe ich rausgekitzelt, weil da bin ich eine halbe Stunde länger gelaufen. So ist es nicht. Aber für den Kopf, fürs Mentale ist es vielleicht gerade extrem wichtig zu sagen, okay, je länger mein Koppellauf gewesen ist, jetzt in Form von vielleicht 1,5 oder 2 Stunden, desto eher gewinne ich ja für mich die Selbstsicherheit, dass ich sagen kann, okay, wenn ich das geschafft habe und da ein gutes Gefühl bei hatte und festgestellt habe, ich kann mich dabei gut ernähren, ich kann auch in der letzten halben Stunde des Laufs, gehe ich noch nicht auf dem Zahnfleisch, Verpflegung klappt gut, es scheuert nichts, ich laufe keine Blasen und so weiter und so fort, ich habe vorher gut auf dem Rad gesessen, ich habe die Transition gut hingekriegt, also quasi von Radfahren zu laufen. Dann steigt natürlich sinngemäß mit jeder Minute, in der ich das bestätigt bekomme, auch meine Sicherheit, dass das im Rennen dann auch schon gut klappen wird. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt und den können wir häufig gar nicht unbedingt greifen, ne, im Triathlon, weil alleine die Komplexität so groß ist, dass man das jetzt nicht auf einzelne Punkte exakt ausloten kann. Aber das ist halt eine Sache, die, wie ich finde, extrem wichtig ist, um am Ende dann auch ein gutes Gefühl dafür zu bekommen. Ich sage das ganz oft so, dass ich ein großer Fan davon bin, dass man sich auch das Selbstvertrauen sehr häufig im Training holen kann. Ich muss nicht extrem positive Ergebnisse in Vorbereitungswettkämpfen über die olympische Distanz haben, weil ganz ehrlich, eine olympische Distanz und ist manchmal weiter weg von einer Langdistanz, als es ein langer Trainingstag sein könnte, zum Beispiel. Ja. Und deswegen, ne, trägt dieses Training gerade in dieser jetzigen heißen Phase halt auch extrem dazu bei, dass wir uns eben diese Sicherheit auch ein Stückchen holen wollen, ne, und Selbstvertrauen tanken wollen und Sicherheit bekommen wollen und so. Genau.
Ich hatte im Trainingslager ein paar Mal die Situation, dass ich meinen Training Peaks geöffnet habe und dann wurde da angezeigt noch 8 Wochen bis zum Wettkampf, dann noch 7 und noch 6 und so. Und also ich habe gemerkt, wie ich wirklich ein bisschen, Panik wäre jetzt zu viel gesagt, aber schon doll nervös geworden bin, weil ich dachte, ach du Scheiße, es ist noch super wenig Zeit und ich muss noch das und das und das machen und also ich könnte jetzt keine Langdistanz machen und so. Ja. Und dann hat Nils, liebe Grüße an der Stelle, gesagt, ach, das ist noch ganz viel Zeit, da kann noch richtig viel passieren. Deshalb, also das hat mich jetzt ein bisschen verunsichert, wenn du sagst, dass da physiologisch nichts mehr passiert. Also vielleicht stimmt das, weil was mir halt noch fehlt, ist zum Beispiel eine Fahrt auf dem Triathlonrad, das werde ich ab jetzt tun.
Das ist biomechanisch. Also ja. Sorry, nur weil ich gerade einhake, ne? Aber das wird deine VO2 Max nicht vergrößern. Braucht's aber auch nicht. Ja. Die ist garantiert groß genug. Du musst jetzt dafür sorgen, dass die VO2 Max auf dem Triathlonrad genauso gut sich entfaltet wie auf dem Rennrad. Super. Und das ist aber, ne, zur Erklärung, das ist aber dann nicht, da geht es nicht darum jetzt irgendwie, dass du auf dem Triathlonrad jetzt nochmal 18 mal 4 mal 6 Minuten im EB-Bereich fahren musst, damit die VO2 Max auf dem Triathlonrad auch noch mitmacht, weil das ist im Kern ist das die gleiche wie auf dem Rennrad auch. Was sich jetzt halt ändert, ist ein bisschen die Sitzposition. Klar, wir haben eine etwas andere Winkelstellung und wir müssen jetzt ein bisschen dafür sorgen, dass wir zum Beispiel die Muskulatur daran gewöhnen, dass die in einem etwas anderen Kraft-Längen-Verhältnis arbeitet und kontrahiert. Wir werden noch irgendwo ein bisschen Haltemuskulatur haben, die wir ein bisschen trainieren müssen. Wir brauchen noch ein bisschen Flexibilität, ne? So gerade vielleicht Hintern, hintere Kette, also alles, was so hintere Oberschenkel und so weiter angeht, wird über die Zeitfahrposition sicherlich etwas mehr strapaziert werden als beim Rennrad. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten und dann geht es nur um die Übertragung. Aber nochmal, würdest du jetzt eine Leistungsdiagnostik machen, wäre deine VO2 Max garantiert schon sehr, sehr gut. Und die muss jetzt nur quasi auf der Straße ankommen. Da müssen wir für sorgen. Und das ist okay. Das ist ja eine Mischung aus Gewöhnung, manchmal auch einfach, ne? Da braucht es auch dann gar nicht viel, außer sich einfach dran zu gewöhnen. Das ist dann ganz häufig die Frage, wie oft hat man diesen Transfer schon gemacht? In der Vergangenheit zum Beispiel, also du fährst ja nicht das erste Mal Zeitfahrrad, sondern du fährst nur das erste Mal diese Saison Zeitfahrrad. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Ne? Genau, und dann geht es ganz viel um die Übertragung. Aber ich verstehe den Punkt, als dass gerade so eine fortschreitende oder sinkende Wochenanzahl bis zum Hauptwettkampf natürlich immer schwierig ist, wenn man nicht unbedingt den Kontext dafür hat, was da jetzt eigentlich alles noch genau passieren soll.
Ja.
Und so.
Es hat dann auch ein ganz lustiger Switch stattgefunden. Ich habe so den ersten Koppellauf gemacht, halbe Stunde, also eigentlich nichts Großes. Es hat sich absolut miserabel angefühlt und ich habe mich gefragt, wie in Gottes Namen soll das funktionieren dann. Mhm. Eine Woche später war wieder eine Koppeleinheit mit Intensität, auch nicht lang, aber schon mit Programm und so. Ich habe mich extrem gut gefühlt und dachte so, jawohl, ich kann am Sonntag das Rennen machen.
Cool, wie so eine Gewöhnung funktioniert, ne?
Ja,
genau.
Und das war halt wirklich so innerhalb von einer Woche.
Ja, also.
Naja, und also es wird wahrscheinlich wieder so sein, dass sich die erste Fahrt auf dem Triathlonrad gar nicht mal so gut anfühlt und mir der Nacken nach einer halben Stunde wehtut und so weiter. Und die zweite und dritte wird dann aber halt schon deutlich besser.
Exakt gut, genau so.
Ja.
Ich biete dir folgendes Tool fürs nächste Mal an. Wenn du jetzt an deinen Hauptwettkampf denkst, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut vorbereitet möchtest du da sein? Also 1 ist natürlich ganz wenig, 10 ist perfekt.
Na, am liebsten 10.
Genau. Logische Antwort, ne? Da wird jetzt keiner hängen und sagen, ach, so eine 3 wäre mega.
Ja.
Ist aber trotzdem ein kleines bisschen Persönlichkeitstypen abhängig. Ich kenne auch welche, die sagen dann 11. Ne? Das sind die also so ein bisschen, also ohne jetzt zu sehr in die Persönlichkeitstypen zu gehen, aber das habe ich auch manchmal, finde ich auch immer sehr charmant. Genau, und wo stehst du jetzt gerade? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut vorbereitet bist du gerade?
Boah, ich würde schon sagen, eher so eine 5.
5?
Vielleicht 6.
Was macht das mit dir, dass das jetzt gerade eine 5, vielleicht eine 6 ist und du willst eigentlich zu 10?
Fühlt sich nach einem großen Sprung an, der da noch zu gehen ist.
Was macht das mit dir, der große Sprung?
löst Unsicherheit aus.
Mhm, genau. Und wenn wir jetzt mal sagen, 5, hast du gesagt, ne, oder vielleicht 6, was braucht es für dich, um auf 6 beziehungsweise vielleicht in die Richtung zu 7 zu kommen? Was muss bis dahin passiert sein, um das dann so zu bewerten?
Ich muss mich gut auf dem Zeitfahrrad fühlen und dafür halt dann 2, 3, 4 Mal drauf gefahren sein, gerne auch länger und vielleicht mit Programm und so.
Wann machst
dann
du das?
Dann steht, das mache ich morgen, das mache ich am Montag, da habe ich frei und also so
super.
Dauernd.
Wie fühlt sich das an, zu wissen, dass du das in den nächsten 3, 4 Tagen eigentlich schon hinbekommst, um von 5 auf fast 7 zu kommen?
Gut, super. Ist jetzt nur noch ein bisschen wetterabhängig.
Okay, fair.
Wie der Wind mitspielt und so, genau.
Ne? Können wir nicht ändern, liegt nicht in unserer Hand. Im Zweifelsfall machen wir es dann in der Woche danach, wenn das Wetter dann besser ist.
Ja, dann genau. Kommt noch ein Trainingswochenende im Harz. Dann bin ich mit Triathlonrad auch mal ein paar Anstiege gefahren, was ich sicherlich gebrauchen kann für Klagenfurt. Und
ja, super.
Das ist gut.
Super. So, und jetzt, ne, das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist so ein klassisches, also ehrlicherweise ein Tool, an dem ich mich gerne bediene, so Skalierungsfragen, weil die Schwierigkeit, die wir immer haben werden, und das ist das, was ich meine mit Text-Bildschere zwischen Training und Rennen, ist, wenn wir sagen, Grad ist eher so eine 5 und ich will aber zu 9. So, weil das ist dann echt weit. Und man kann halt auch nicht sagen, naja, was brauche ich denn, um zumindest mal eine 8 zu haben? Ist immer noch weit. So, wenn ich aber sage, was braucht es denn für ein mehr, dann ist es, ne, du wusstest gerade sofort Bescheid, du hast angefangen aufzuzählen und wenn wir hier ein bisschen mehr Zeit hätten, hätte ich dich noch ein bisschen weiter erzählen lassen, weil du hast gesagt, naja, ich muss Zeitfahrrad fahren, muss die Position dahin übertragen, dann habe ich dich gefragt, wann machst du das, du hast gesagt, morgen übermorgen, Montag, passt, super, sehr gut, so, ne, und dann hat man sich das schon mal vor Augen geführt, dass, ja, von 5 bis 10 ist vielleicht noch weit, aber ganz ehrlich, +1 habe ich schon geschafft nach dem Wochenende. Super.
Ja,
safe. Passt rein, ne? Und dann immer die Kunst dabei ist ja auch immer hinzugehen und zu sagen, okay, was braucht's dafür? Und dann muss unbedingt die Anschlussfrage kommen, wann machst du das denn? Weil wenn ich dir die Frage nicht gestellt hätte und ich hätte gesagt, das ist schön, dass du das noch aufs Zeitfahrrad übertragen willst, übrigens in 6 Wochen ist Klagenfurt, dann, Gott, wann mache ich das denn jetzt? Weil es ist ja schon in 6 Wochen. Ja, und dann fängt man wieder so ein bisschen an zu wackeln. Und also das ist jetzt pädagogisch von mir nicht wertvoll, dich jetzt nochmal ins Wackeln zu bringen, weil ich sage, Klagenfurt ist in 6 Wochen. Aber so funktioniert das dann total gut, weil, und das muss man sich immer vor Augen führen, das funktioniert halt alles Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Noch nie ist jemand aus einer Trainingswoche rausgegangen und hat am Ende gesagt, ich bin jetzt von 5 auf 9 gesprungen. Das kann nicht passieren. Ja, das geht nicht. Dafür ist die Sportart zu komplex. So, was aber funktionieren kann, ist, dass man sagt, hey, 5, am Wochenende erarbeite ich mir die 6. Um auf die 7 zu kommen, muss ich noch Folgendes machen und das werde ich tun in den 2 anschließenden Wochen dann. Und dann brauche ich noch das und dann bin ich bei 8. Und ganz ehrlich, ob ich jetzt bei 8 oder bei 9 bin oder bei 10, ist ja dann eigentlich fast egal. 10 geht sowieso nicht, ja. Also wäre normalerweise das Erste, was ich gesagt hätte, lass mal nicht 10 machen, weil 10 heißt immer, das soll perfekt sein und Triathlon kann nicht perfekt sein. So, Perfektionismus ist im Triathlon wie im Leben eine bescheuerte Idee. Ja, das kann nicht funktionieren. Ich sage immer wieder, das ist eines meiner Lieblingssätze, dass Perfektionismus Prokrastination erzeugt, weil wenn ich irgendwas perfekt machen will, dann fange ich erst gar nicht an, weil perfekt in der Umsetzung nicht funktionieren kann. Das geht nicht. So, und deswegen, ne, gerne ein kleines bisschen tiefer, einigen wir uns auf 9 und wie gesagt 8 oder 9, ja, dann kannst du jetzt noch sagen, das habe ich auch schon oft erlebt, ne, gerade so in so Rennwochen kann man immer nochmal +2 hinkriegen, weil du gehst dann aus Trainingswochen raus, bist irgendwie müde, fühlst dich jetzt auch nicht unbedingt so, kommen wir ja gleich auch noch zu den Phasen,
ja,
aber dass es dir da schon total blendend geht und die Beine sich mega frisch anfühlen. Ja, und dann kommt eine Woche tapern und dann sieht das ganz anders aus, ne? Und dann kommt das auf einmal schon. Und das, also wie gesagt, ist immer so ein ganz nettes Hilfsmittel, welches man nehmen kann, um da so eine gewisse Klarheit einfach reinzubekommen in die Schere zwischen, wo stehe ich gerade und wo will ich bis zum Wettkampf noch hin und was muss ich dafür tun, um das in kleinen Schritten zu absolvieren.
Ja, ich würde auch sagen, dass ich die 9, und vielleicht geht es auch vielen so, die hier zuhören, dass ich die 9 erst erreiche und aber dann einigermaßen einfach, wenn auf meinem Wettkampfrad, wenn ich da neue Reifen drauf habe, eine neue Kette, eine 34er Kassette vielleicht noch, muss ich nochmal gucken, was ich da noch umschrauben muss, aber wenn das Setup halt so steht und dann dem Rennen irgendwie angepasst ist, Weil das ist ja ein großer, großer Teil der Vorbereitung.
Die Neun kann auch entstehen, wenn du sagst, ey, ich war an dem Sonntagmorgen, habe ich es nochmal geschafft, in Ruhe auf Toilette gehen zu können und habe mir meinen Neo angezogen, ohne dass der gerissen ist. Jetzt ist das Neun. Auf geht's.
Ja.
Passt. Ja, also ja. Und das ist total fein.
Ja,
ist
ja eine wichtige
also,
Voraussetzung auf jeden
natürlich
Fall.
Natürlich ist das, also 100%, ja. So, ne? Und alleine irgendwie der Gang auf die Toilette, ich weiß, das ist für alle immer irgendwie ein Ding morgens, dass wir das schon noch, also zumindest ansatzweise hinkriegen wollen. Nicht verschlafen, irgendwie halbwegs was essen können, dann nochmal gut auf Toilette gehen zu können und dann das Gefühl zu haben, so, okay, alles klar, die Baustelle habe ich gerade schon mal irgendwie mehr oder weniger erledigt. Super, perfekt. Und wenn dann erst die Neun entsteht, dann ist das total fein, dann reicht das Dicke aus. Mhm. Aber die große Kunst ist ja nicht, jetzt mit den Zahlen zu jonglieren, sondern gleichzeitig hinterzuschreiben, was es denn dafür braucht, um. Ne? Also das heißt ja jetzt gerade, wenn du bis am Tag vor Klagenfurt nur bis zu einer 8 kommst oder vielleicht nur bis zu einer 7, dann reicht es schon. Dann ist das ja fein. Weil von der 8 auf die 9 komme ich dann morgens nach dem Stuhlgang. Ich bleibe jetzt bei dem Beispiel. Es ist, also möge es sich noch so albern anhören, aber wir alle wissen, dass das halt ein Riesenthema ist und dass das halt schon, oder für viele von uns ein Riesenthema ist. Und dass das halt irgendwas ist, was man vor so einem langen Tag schon gerne abgehakt haben wollen würde. So, zumindest mal in größeren Teilen. Und deswegen ist das super. Ne? Und dann reden wir jetzt davon, dass du warst eben bei 5 bis eigentlich 10. Jetzt bist du schon bei 8 am Tag vorm Rennen und am Wochenende bist du aber schon gesichert bei 6 gewesen, wenn das Wochenende rum ist. Dann sind es noch 2. Reingegangen sind wir mit 5. Wie fühlt sich das an?
Ja, es klingt machbar.
Super. Prima.
Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen aufs Training eingehen, auf das schöne Wort Schlüsseleinheiten. Es ist angeklungen, dass die natürlich nichts bringen, wenn man vorher die Basis nicht gut gelegt hat. Aber gehen wir mal davon aus, dass das alle vorbildlich gemacht haben, die hier zuhören. Was kennzeichnet das Training in dieser heißen Phase? Also was bedeutet diese Spezifität?
Es ist immer wahnsinnig unhöflich, auf eine Frage eine Gegenfrage zu stellen, aber was würdest du denn mit einer Schlüsseleinheit verbinden aus Athletensicht?
Ich würde damit verbinden, also so eine, die mir aus meiner ersten Langdistanzvorbereitung in Erinnerung geblieben ist, weil sie fantastisch lief und irgendwie so, wo ich dachte, ja okay, so fühlt man sich wahrscheinlich, wenn man bereit ist für eine Langdistanz. Es war eine 4-stündige Radausfahrt, ich glaube nur Grundlage ohne Programm und ein 1,5-stündiger Koppellauf, da war ein bisschen Programm drin oder andersrum, weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall diese Kombination.
Ja, und wenn du jetzt...
Und also näher bin ich dem Wettkampf im Training nie gekommen.
Ja, und wenn du jetzt diese Einheit, versetz dich nochmal in die Lage, mach nochmal Augen zu, überleg mal, wie sich das damals so angefühlt hat und so, machst so ein kleines bisschen Rückbetrachtung. Und jetzt nur für dich, wozu war denn diese Einheit für dich gut?
Ausschließlich fürs Selbstvertrauen.
Prima. Perfekt. So, und das ist eine Schlüsseleinheit.
Also mit Sicherheit sind in diesen 5,5 Stunden ist dann nicht meine VO2 Max gestiegen und auch nicht meine Laktatbildungsrate gesunken und auch hat sich meine Laufökonomie nicht verbessert oder so, aber ich habe die Verpflegung hinbekommen. Ich hatte einfach eine lange Dauer und war da lange unterwegs und immer noch wahnsinnig weit weg von einer Langdistanz, aber irgendwie so vom Gefühl, dass man dachte, ja, anscheinend wird das dann irgendwie klappen. Keine Ahnung wie, aber könnte hinhauen.
Ja, also ich meine, das war jetzt nicht geplant, aber das ist ja exakt genau das. Und genau so würde ich eine Schlüsseleinheit definieren. Es gibt keinen physiologischen Grund, warum wir die machen würden, außer dass wir uns vor Augen führen wollen, ob wir das können, ja oder nein. Aber ganz ehrlich, na klar kannst du das körperlich. Dafür hast du ja vorher lange genug trainiert. Du wusstest das vielleicht selber nicht und du wusstest vor allen Dingen nicht, wie sich das anfühlen wird. Das ist klar. Aber dass du das rumbringen kannst, das ist relativ offensichtlich gewesen wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt, weil irgendwer muss es dir auch aufgeschrieben haben, der sich gedacht hat, jo, das kriegt die hin. Super. Und deswegen ist das auch immer so in der Definition, also für mich ist der Schlüssel, bleiben wir ein bisschen metaphorisch, aber der macht irgendeine Tür auf, ne? Der Schlüssel in dem Falle. Und der ist der Schlüssel zum, und jetzt dürfen wir uns das aussuchen, zum Erfolg vielleicht noch nicht, okay, soweit sind wir nicht, aber zu wahnsinnig viel Selbstsicherheit. Das ist das, was du eben gesagt hast. Und das ist eigentlich das, was eine Schlüsseleinheit tun soll. Ne? Für mich, also ich kann jetzt nur von meiner persönlichen Definition sprechen, aber das sind, und von solchen Einheiten, ne, wenn wir uns jetzt überlegen, wie viele fallen dir davon ein, aus wie vielen Jahren Langdistanzvorbereitung?
Jetzt das vierte Jahr.
Genau so. Und wenn du jetzt grob überschlagen müsstest, wie viele Schlüsseleinheiten hast du in den 4 Jahren gemacht? Also die sich so angefühlt haben, wie du das beschrieben hast und so?
Also so richtig in Erinnerung ist mir nur diese eine, vielleicht weil es vor der ersten Langdistanz halt war, aber ja, weiß ich nicht. In jeder Vorbereitung halt wahrscheinlich eine, die so ähnlich war, aber im Prinzip hat da jedes Wochenende sowas Ähnliches stattgefunden.
Und wenn es jetzt 8 oder 12 sind oder 15 in jeder einzelnen Langdistanzvorbereitung, dann ist es immer noch ein Bruchteil deiner Gesamttrainingsanzahl, die du in den 8 bis 11 Monaten Vorbereitungszeit absolviert hast. Also ist ja wirklich nur ein Bruchteil. Ist ja nicht mal, also ist ja einstelliger Prozentbereich, wenn überhaupt.
Ja.
Und trotzdem hat diese Einheit aber etwas sehr Besonderes ausgelöst, was eine Einheit im November wahrscheinlich niemals hätte auslösen können. Oder eine Einheit im Januar oder irgendwas. So, und genau deswegen, finde ich, ist das eine klassische Schlüsseleinheit, die ich auch genauso definieren würde wie du. Die sorgt dafür, dass da Sicherheit entsteht, dass ich das Gefühl habe, jetzt ist hier die Tür aufgegangen. Vielleicht auch für das Gefühl oder die Erkenntnis, das am Wettkampftag schaffen zu können, zum Beispiel. Mhm. Ne? Und das ist das Einzige, was die tun soll, finde ich. Also wie gesagt, ich kann immer nur von meiner ganz persönlichen Meinung und Erfahrung sprechen, aber das ist das, was die tun soll. Die soll dafür sorgen, dass man das Gefühl hat, dass man das packen kann, dass das Selbstvertrauen steigt und so weiter und so fort. Weshalb es natürlich extrem wichtig ist, dass so eine Einheit auch so geplant ist, dass da keine negativen Erlebnisse entstehen zum Beispiel. Das ist eines der Hauptgründe, warum ich zum Beispiel immer wahnsinnig hinterher bin, dass solche Schlüsseleinheiten eigentlich immer damit einhergehen müssen, dass ich die ansatzweise so versuche zu versorgen, wie ein Rennen auch. Weil wenn du jetzt die 4 Stunden gefahren wärst und hättest 3 Bananen gegessen auf dem Weg und das wär's gewesen, dann können wir uns sehr sicher sein, dass dein Koppellauf für einen Arsch gewesen wäre. Pardon my French. So, weil ist gar nicht, also ist energetisch nicht möglich, dass daraus ein halbwegs vernünftiger Koppellauf entstehen soll, sondern da entsteht irgendwas raus, was eine absolute Schinderei wird, die schlecht versorgt ist und so weiter und so fort und aus der du nie im Leben rausgehen würdest und sagen würdest, Mensch, ich habe mir heute gezeigt, dass ich 4 Stunden Radfahren kann und 1,5 Stunden laufen kann auf 3 Bananen. Von der Erkenntnis haben wir nichts. Ne, wirklich gar nicht. Und die wird auch sich garantiert nicht gut anfühlen und die wird auch das Selbstvertrauen nicht steigern, sondern eher senken.
Es sei denn, man plant das genauso im Wettkampf zu machen, aber das wollen wir nicht hoffen.
Na klar, also wenn man speziell Lust hat, auf Bananen zu setzen, dann kann man das natürlich tun. Aber ich befürchte, dass wir da seit 30 Jahren keinen mehr gehabt haben, der das irgendwo im Triathlon so gemacht hat. Von daher, genau, super.
Ja, genau. Also es geht darum, dem Wettkampf möglichst nahe zu kommen in einem sinnvollen Maß. Und da gehört natürlich die Rennverpflegung dazu und auch das Setup. Was würdest du sagen, ist so der Last Call, um am Rennsetup was zu verändern oder um da Anpassungen vorzunehmen?
Das ist eine gute Frage, weil es extremst davon abhängt, welche Konsequenz die Veränderung hat. Und da würde ich immer deutlich unterscheiden in hat es eine Veränderung auf die Körperposition oder nicht? So, wenn ich jetzt anfange, meine Sattelhöhe zu ändern, mir einen neuen Sattel draufzuschrauben, das Cockpit auszutauschen, weil ich kurz vor Schluss gedacht habe, das 3D-gedruckte Cockpit aus dem Internet wird mich nochmal 4 Watt schneller machen, dann sind das alles Veränderungen oder neuen Helm aufzusetzen zum Beispiel, verändert auf jeden Fall die Körperposition. Dann sind das alles Veränderungen, bei denen ich sehr, sehr vorsichtig wäre und da ist der Last Call nicht im Zeitfenster der letzten 4 Wochen. Ne? Also die einzige Situation, wo das vorkommt, das erleben wir natürlich leider manchmal auch, ist, wenn man sich zu spät mit seiner Sitzposition auseinandergesetzt hat, um dann Anfang Mai festzustellen, dass die wirklich alles andere als gut ist. Und dann kannst du natürlich ein Bike-Fitting machen, um irgendwie zu versuchen, aus dem Regen zu kommen, sage ich jetzt mal, ne, und diese bis dato schlechte Position zumindest okay gut zu machen.
So Schadensbegrenzung.
Genau, sowas wie Schadensbegrenzung zu betreiben, das ist dann okay, aber also normalerweise würde ich sagen, wenn das die Position in irgendeiner Form beeinflusst, dann wäre ich da wahnsinnig vorsichtig. Da bin ich auch, gebe ich gerne zu, hochsensibel, alleine deswegen, weil das im Profisport eine Sache ist, die grausam manchmal gehandhabt wird, weil, also liegt in der Natur der Sache, aber dann gibt es eine Woche vorher noch einen neuen Sponsor, der ist jetzt gerade aufgesprungen, weil der möchte beim Ironman auf Hawaii auf jeden Fall noch mit aufs Trikot. Das heißt, dann der Anzug muss nochmal neu gemacht werden, weil da muss ja noch ein Logo mit drauf gedruckt werden und dann kommt der Anzug an am Donnerstag und am Samstag ist Rennen und man soll jetzt bewerten, ist der Anzug, kann ich den im Rennen tragen am Samstag, ja oder nein? Und das, also, das, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil also jeder, der schon mal unterschiedliche Einteile angezogen hat, der weiß, die sind selten, sind die alle exakt gleich, auch wenn da die gleiche Größe und so weiter draufsteht, ne, weil das ist einfach nicht so ein Massenfabrikat wie, keine Ahnung, irgendein Samba-Sneaker oder sowas in der Art. Das heißt, wir haben da immer mal so ein paar kleine mögliche Abweichungen drin und sowas. Und wir wissen alle, dass bei einem Einteiler, da ist halt auch eine kleinste Veränderung im Bereich der Hüfte, führt dann dazu, dass der wieder ein bisschen anders sitzt, dass die Naht vielleicht woanders sitzt und so weiter. Und den Rest brauche ich gar nicht erzählen, weil dann hat jeder vor Augen oder fühlt gerade, was dann passieren kann und sowas. Ne? Und das sind halt alles so Dinge, die würde ich nicht unbedingt machen. Wenn es jetzt darum geht, dass man sagt, weiß ich nicht, ich habe hier nochmal einen anderen Flaschenhalter, den baue ich jetzt hinten dran. Ja, dann sollte ich halt zweimal getestet haben, ob ich die Flasche immer noch greifen kann, hinterm Sattel zum Beispiel, ja oder nein. Aber da werde ich ja jetzt auch nicht jede Stunde 18 Mal hingreifen, sodass ich irgendwann Angst haben muss, dass ich irgendwie was auch immer was für Probleme auslöse. Dann muss ich halt dafür sorgen, dass ich die Schrauben nochmal vernünftig angezogen habe und so weiter. Auch dafür muss ich das ein bisschen testfahren, das ist auch nicht unwichtig. Ja, genau. Aber das sind eigentlich vermeintliche Kleinigkeiten. Aber ich sage mal so ganz grundsätzlich würde ich ehrlicherweise nicht den Grund sehen, warum man in den letzten 4 Wochen noch irgendwas Dramatisches am Rennsetup verändert, weil ich immer denke, da sollte eigentlich, ist da vorher genug Zeit für gewesen. Ne? Also wie gesagt, ja, jetzt für den Profisportler und Sponsoren und so weiter ist das vielleicht ein bisschen was anders, okay. Ja, aber so größere Veränderungen brauchen wir da jetzt nicht unbedingt eingehen. Das können wir alles vorher erledigen.
Ja. Okay. Genau. Sollen wir zur Taper-Phase kommen?
Gerne.
Ja, die ist natürlich in diesen 4 bis 6 Wochen vorm Rennen auch irgendwie mit enthalten, aber ich glaube, der Unterschied, der sollte klar geworden sein. Was für einen Zeitraum würdest du veranschlagen, je nach Wettkampfdistanz?
Wir gehen jetzt mal davon aus, dass da kein Vorbereitungswettkampf vorher stattfindet, weil sonst können wir hier Stunden über unterschiedlichste Konstellationen reden.
Wir reden über einen Wettkampf.
Wenn wir das mal total standardisiert machen, also wir bauen das jetzt mal wirklich schematisch, um danach festzustellen, dass das Leben eigentlich nie schematisch ist, aber gut, dann wäre ja die Situation irgendwie so, 6 Wochen vorm Rennen, ich baue das jetzt schematisch, habe ich eher sowas wie eine Entlastungswoche. Also das ist dann Woche 1 oder T-6. Dann kommen nochmal 3 Wochen, in denen ich irgendwie erstmal wieder einen sinnvollen Trainingsaufbau habe, ein bisschen mehr trainiere. Dann innerhalb dieser 3 Wochen ist dann Woche 2 und 3. Das sind die Wochen, in denen finden die Schlüsseleinheiten statt und dies und das und jenes. So, dann sind also 4 Wochen rum. Und dann kommt eigentlich der Moment, wo man schon langsam aber sicher diese Taper-Phase einleiten kann. Und deswegen, also ich bin jetzt bei der Langdistanz, entschuldige. Und wir müssen uns ja immer überlegen, was sind jetzt die Anforderungen? Ne? Die Anforderungen an eine Taper-Phase sind, ich möchte mich sehr gut erholen und ich möchte all das Training, welches ich da absolviert habe, in irgendeiner Form wirken lassen. So, und jetzt darf man berechtigterweise sagen, aber der Typ hat doch gesagt, das wirkt physiologisch sowieso nicht mehr. Fair, nichtsdestotrotz gehen wir ja in diesem Training eine Belastung ein, bei der wir dann danach dafür sorgen sollten, dass wir an den Punkt kommen und sämtliche Stressmarker wieder reduzieren, Glykogenspeicher wieder auffüllen und alles, was so irgendwie erdenklich dazugehört. Also körperliche Regeneration stattfinden lassen und so weiter. Und das meine ich mit Training wirken lassen. Und dafür brauche ich halt ganz viel Entlastung, was auch immer das heißt. Für mich heißt das sowas wie irgendeine Form von Erholung und die gerne ganz viel aktiv. Also jetzt halt eben nicht nach den dann 3 Wochen Belastung und Trainingsaufbau irgendwie 4 Ruhetage zu machen, sondern vielleicht hinzugehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt 1 Ruhetag, aber die nächsten 3, 4 Tage, die bewege ich mich dann in irgendeiner Form locker. Das macht man meistens ja auch deswegen, um zum Beispiel den Stoffwechsel am Laufen zu halten, weiterhin ganz guten Energieverbrauch zu haben, was dann wieder einfacher ist, um auch das Thema Energiezufuhr und Energieverbrauch etwas besser in der Waage zu halten. Das hilft uns dabei, gewisse Stressmarker wie jetzt Cortisol und Co. irgendwie besser abzutransportieren. Gleichzeitig ist Bewegung auch immer ein Treiber für Kohlenhydrataufnahme. Ja, also unser Körper ist besser drauf getrimmt, Kohlenhydrate aufzunehmen, wenn er sich bewegt, als dass er jetzt einfach nur ruhig ist. Das ist der Grund, warum wir uns nach einer Tour de France-Etappe auf die Rolle setzen und dann die nächste Dreiviertelstunde locker Rolle fahren, um dabei dann Kohlenhydrate zu essen. Das ist eigentlich so die beste Kombi. Genau, und dann soll halt da Erholung stattfinden. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie viel brauche ich davon? Ne, das hängt jetzt natürlich extrem viel davon ab, wie viel ich da vorher trainiert habe. Das hängt davon ab, wie tiefenerholt ich sein muss für meinen Wettkampf. Also ich bin jetzt der Meinung, dass ich für eine olympische Distanz brauche ich nicht, da brauche ich am Ende nicht irgendwie 8 Tage Erholung oder sowas in der Art, sondern da tun es auch 3-4 Tage aktive Erholung und dann 1-2 Tage Vorbelastung und dann Rennen machen und dann ist das fein, weil die Anforderungen an den Glykogenspeicher, die sind jetzt nicht so groß, ne? Nicht so groß wie bei einer Langdistanz zum Beispiel. Und dann aber ist das auch eine Frage zum Beispiel vom Alter, ne? Auch klar, dass man sich mit Mitte 20 sicherlich nochmal etwas anders erholt von den 3 Wochen Training als mit Mitte 50. Das würde ich zum Beispiel auch irgendwie ein Stück weit berücksichtigen. Und man sich da einfach ein bisschen mehr Zeit gönnt. Dann ist das aber gleichzeitig auch eine Frage, wie denn die Tage dieser Taper-Phase aussehen. Ne? Also bin ich jetzt hier, ich male mal ein schlechtes Bild, fällt mir gerade auf, von den Studierenden, die ich jetzt dann immer vor Augen habe, die dann doch recht viel Zeit haben, um 2 Stunden Mittagsschlaf zu machen, wohingegen jetzt als arbeitende Bevölkerung mit, keine Ahnung, 6 Kindern zu Hause, wir kennen's, habe ich jetzt garantiert nicht die Phase, in der ich sagen kann, okay, jetzt schlafe ich mal jeden Tag bis 8, mache dann noch 1 Stunde Mittagsschlaf, um dann wieder 9 ins Bett zu gehen. Ne? Und dazwischen ist ganz entspannt und so. Das wird so nicht sein. Ne? Und genau, das sind halt alles so Faktoren, die ich ein Stück weit mit berücksichtigen würde. Und ich meine, am Ende würde ich dann hingehen und würde sagen, auch jetzt mal rein organisatorisch, wenn ich das Training hinter mir habe, für die allermeisten von uns endet diese Belastungsphase mit einem Wochenende. Also es ist ja selten so, dass jemand sagt, meine Haupttrainingstage sind da dienstags und mittwochs. Dann macht es organisatorisch immer erstmal schon mal Sinn, an den Tagen danach, an denen ich ja eh nicht viel trainieren würde, da ruhig ganz viel aktive Erholung zu machen. Und ganz viel heißt ja jetzt, wenn ich mich jeden Tag 1-2 Stündchen bewege, ist ja schon alles prima. Ja. Dann finde ich, kann man meistens so dieses Wochenende dazwischen nochmal irgendwie nutzen, um so ein kleines bisschen zu trainieren. Also das sollen keine Schlüsseleinheiten mehr sein, es sollen keine hochvoluminösen Tage mehr sein, aber ich finde gleichzeitig so den Körper da irgendwie am Laufen zu halten und so weiter, das macht durchaus Sinn, aber natürlich etwas reduziert. So, und dann kann ich nochmal 1, 2, 3 ruhigere Tage machen in der Rennwoche dann von Montag bis Mittwoch, um dann Donnerstag, Freitag in die Vorbelastung zu gehen fürs Rennen am Samstag oder Freitag, Samstag in die Vorbelastung zu gehen fürs Rennen am Sonntag. Irgendwie sowas.
Ja,
genau.
Klingt gut.
Genau, also wir brauchen immer eine Mischung und das kann dann jeder für sich selber überlegen, wie lange er für diese beiden Phasen braucht. Die eine Phase ist Erholung oder Klammer auf, aktive Klammer zu, Erholung, und das andere ist Aktivierung, was ja auch so eine Sache ist. Ne? Also das würde ich immer nicht unterschätzen, weil ich finde auch da, Aktivierung kann mal jeder sich überlegen, wie sich die Einheit dienstags morgens nach einem Ruhetag anfühlt. Das ist auch eine Form von Aktivierung, weil dann habe ich einen Tag Ruhe gemacht. Und habe den Körper vielleicht in irgendeiner Form auch ein bisschen runtergefahren, nachdem der vorher recht viel trainiert hat. Man kann sich ja jeder mal so ein bisschen reinfühlen, wie sich so die erste Einheit nach dem Ruhetag anfühlt. Oder Trainingslager. Ne? Ich habe einen Ruhetag gemacht im Trainingslager und setze mich dann am nächsten Tag aufs Rad. Selten so, dass man sagt, boah, der Hintern ist ein Traum. Ist das schön hier gerade. Und die Beine, also fluffiger, wie sie nicht sein könnten. So.
Finde ich noch schlimmer beim Laufen, aber ja.
So, ne? Oder der Lauf dann morgens vorm Frühstück und so. Oh, Alter. Man merkt, man ist hier noch nicht so richtig erholt und so weiter und so fort, ne? Oder war jetzt hier in der Ruhephase, wie auch immer. Und so runtergefahren ist man ja irgendwie nach dann diesen Erholungstagen schon auch ein bisschen zumindest. Und dann ist die Frage, was brauche ich jetzt, um diese Aktivierung herbeizuführen? Ne? Und das, also. Also ist nicht von der Hand zu weisen, dass man durchaus auch da 2-3 Stunden trainieren dürfte an solchen Tagen, also jetzt am Freitag und Samstag, wenn man denn möchte. Auf der anderen Seite, das Einzige, worauf man da eigentlich achten sollte, ist halt, dass man da jetzt nicht wieder wahnsinnig viel Energie natürlich verbraucht, ne, und wahnsinnig viele Kohlenhydrate wieder entleert, weil das ist ja genau die Phase, wo ich die füllen will und wo ich die auch bei 100% haben will. Deswegen sehe ich immer gerne ab von Trainingstagen, die da irgendwie ernsthaft länger sind als 2 Stunden oder sowas. Ne? Das würde ich nicht unbedingt machen. Aber wenn man da jetzt am Freitag sagt, ich gehe 1,5 Stündchen rollen und mache noch kurze halbe Stunde Schwimmvorbelastung, um dann am Samstag irgendwie eine Stunde zu rollen und kurz 20 Minütchen drauf zu laufen. Top. Super. Aber das darf auch jeder für sich selber entscheiden. Also nochmal, wer da sagt, hey, mir hat es immer schon total gut getan, an dem Freitag noch irgendwie 2,5 Stunden zu fahren, okay, dann machen. Ne? Also dann, da darf man auch nicht widersprechen, weil es würde jetzt ehrlicherweise keine numerische, quantitative Erfassung geben, die einen da vom Gegenteil überzeugen kann. Man kann nicht messen, was da besser ist. Das muss man fühlen. Das funktioniert nicht anders. Dafür ist das viel zu diffizil.
Ja. Zu den Tagen vorm Rennen kommen wir gleich noch. Ich hätte noch eine Frage zur Ernährung in der Taper-Phase. Jetzt mal abgesehen vom Carboloading, was wir auch gleich noch kurz machen. Sollte man die Alltagsernährung in der Taper-Phase, sagen wir mal in den 2 Wochen vorm Rennen, da schon anpassen oder irgendwie darauf achten, dass man nicht zu viel Wasser einlagert? Oder wie würdest du das handhaben?
Das Zauberwort dafür ist Fuel the Work Required, also sich immer so zu verpflegen, wie es die Arbeit hergibt. Und wenn die Arbeit ist eine Stunde aktive Erholung, dann sind das 300 Kalorien, die man da verbraucht in der Stunde aktive Erholung. Ich mache es jetzt mal pauschal. Dann ist das der Arbeitsaufwand, dann kommt ein bisschen Alltagsaufwand hinzu von, ich bleibe jetzt pauschal, von 2500 Kalorien, also ist die Energiezufuhr 2800 Kalorien. Und weil man jetzt vielleicht vom Vortag noch ein kleines, also wir sind jetzt an dem Montag, am ersten Tag der Taper-Phase, weil man am Wochenende tendenziell die Glykogenspeicher sicherlich ganz gut geleert hat, setzt man da schwerpunktmäßig auf Kohlenhydrate und darf sicherlich auch ein bisschen mehr Energie zuführen als jetzt gerade meine schematische Rechnung, weil man ja sicherlich eher mit einem kleinen Defizit aus dem Wochenende gegangen sein wird. Das gilt dann am Donnerstag aber nicht mehr, ne? Irgendwann ist so ein Defizit auch dann wieder egalisiert. Und da würde ich immer so ein bisschen dran denken, dass man es da auch bitte gerne nicht übertreibt mit der Energiezufuhr. Also das sind halt schon so Phasen, wo es jetzt nicht heißt, nur weil hier Tapern oben drüber steht, darf ich jetzt 2 Wochen lang Carboloading machen und auch schon 2 Wochen lang auf jede Qualität in der Ernährung verzichten. Und diese Taperphase ist quasi ein Freifahrtschein für Eis und Cola und Süßigkeiten. Das ist dann nicht der Fall, ne? Sondern ich würde dann schon darauf achten, dass ich mich da halbwegs ausgewogen ernähre, also weiterhin ordentliche Proteinmenge zuführe, buntes Essen, viele Ballaststoffe, sicherlich eher einen Schwerpunkt auf den Kohlenhydraten habe, aber auch nur einen Schwerpunkt im Gesamtkonstrukt. Ne? Also das sollte dann so vielleicht 40% meiner Alltagsernährung ausmachen, vielleicht 50. Aber der Rest, der summiert sich auch über Proteine und Fette auf und das ist auch wichtig. Da kann ich jetzt noch nicht irgendwie, also Carboloading ist nicht viel hilft viel, sondern das brauche ich die letzten 3 Tage vorm Rennen, prima.
Ja.
Aber von T-14 bis T-3 Tage, ne, die Zeit dazwischen, ja, die darf halbwegs normal ablaufen und eben frei nach dem Motto Fuel the Work Required.
Genau. Woran liegt es, dass man sich oft in der Taper-Phase, dass dann auf einmal das Knie zwickt oder die Achillessehne oder so? Mir ist das Wort Maranoia letztens mal über den Weg gelaufen.
Maranoia?
Ja, genau. Also weil man das halt vor
die Paranoia vor dem Marathon. Ach,
genau.
So, ja. Witzig, das habe ich noch nie gehört. Stark. Ja, also ich glaube, ich meine, wir machen da ja schon, wenn wir jetzt an die Trainingsphase denken, dann ist das ja schon ein bisschen Fight-or-Flight-Modus. Ne? Also irgendwie ist da ja auch kein Platz, um jetzt Knieschmerzen zu bekommen, weil wir haben da ordentlich was zu trainieren. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen Verdrängungsstrategie mit dabei. Und ich glaube, wenn so eine Ruhephase kommt, dann, ja, man kennt das ja auch irgendwie, dann sackt der Körper vielleicht auch mal ein kleines bisschen ab. Man fühlt noch ein bisschen mehr in sich rein, und weil man jetzt eben gerade nicht irgendwie hier Muskelkater hat oder Anstrengung von einem langen Trainingstag, spürt man vielleicht auch Dinge, die gerade mal eine kleine Überreaktion haben. Ich würde fast wetten, das sind so Überreaktionen, die sind immer auch mal da. Ne? Vielleicht merken wir die dann seltener, weil wir dann ein bisschen feinfühliger werden, vielleicht auch ein bisschen nervös werden und so weiter vorm Rennen. Dann tauchen die vielleicht mehr auf. Aber das ist, also ich würde fast behaupten, dass das zu 98% eher ein mentales Ding ist. Und das ist dann auch okay, dass es da ist. Ne? Ja. Also Strategie an der Stelle, Akzeptanz. Okay, ist gut. Knie tut ein bisschen weh, passt. Ist okay, warum auch nicht? Hat er jetzt auch genug geleistet die letzten Woche. Ne?
Ja.
Wenn ich jetzt mir vorstelle und sage, ach du Scheiße, warum tut mir jetzt das Knie weh 10 Tage vorm Ironman? Das darf mir jetzt auf gar keinen Fall wehtun. So, ich muss jetzt alles dagegen tun, dass das wehtut. Und das sind dann die Momente, wo ich dann anfange so, oh Mist, vielleicht passt, liegt seine Gliedposition beim Rad, lass nochmal schnell dran schrauben. Super, toll. Ja. Vielleicht ist der Schuh doch nicht so gut, lass nochmal einen anderen Wettkampfschuh ausprobieren. Mhm. Optimal, ne? Also ich hoffe, die Ironie wird deutlich jetzt gerade.
Ja.
Genau, einfach auch dann akzeptieren, dass so ist. Und ich meine, klar, wenn es nicht geht, also wenn wir jetzt hier von Schmerzen reden und nicht von Zwicken, okay, fair, dann müssen wir uns irgendwas überlegen. Ist klar, ne? Dann suchen wir einen Physiotherapeuten auf, der uns nochmal hilft und so weiter und so fort. Oder behandeln uns selber irgendwie mit Black Rolls und Flossing und alles, was wir so in der Hinterhand haben, pflegen uns in der Hinsicht. Alles klar, aber ich sag mal so, dass es mal ein bisschen zwickt und so, das darf auch irgendwie ganz normal sein.
Mhm.
Genau.
Alright, kommen wir in die allerletzte Phase, und weil du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, dass man das schwer verallgemeinern kann, es liegt ja allein schon daran, wir machen nicht alle das gleiche Rennen, entweder muss man weiter anreisen oder es ist vor der Haustür und so. Lass uns vielleicht auf die Dinge eingehen, die man da auf jeden Fall vermeiden sollte. Also wie schaffe ich es, mir in den 4 Tagen vor dem Rennen mein Rennen zu zerstören?
So viel zum pädagogisch Wertvollen. Mhm.
Ja.
Nur ein Satz, bevor wir in deine Negativität kommen, die du hier mit reinbringst. Ja, nur ein Satz. An den 3 Tagen vorher, oder 2 Tagen vorher, ist ganz egal, jetzt, ne, kann jeder für sich selber abstrahieren, aber an den letzten 3 Tagen, ich meine, das Einzige, was wichtig ist, was man da tut, ist das, was für sich gerade, für sich selber, was sich gut anfühlt. So, das muss das Einzige sein. Gesunder Egoismus, anderen Leuten gegenüber, ne? Also wenn man dann irgendwie zufällig in der Stadt ist, wo ja noch die beste Freundin wohnt und so, und die sagt dann, ey, sollen wir Samstag nicht um 14:30 noch eine Runde Kaffee trinken gehen und so, nee, einfach lieber Hotelzimmer, Füße hoch, gut gehen lassen, kann man Sonntag dann machen um 15:30 Uhr.
Oder man startet in Frankfurt und irgendwer kommt auf die Idee, noch Freitagabend eine Runde durch Sachsenhausen zu gehen oder so, vielleicht auch, ne? Also einfach nicht machen.
Außer es tut einem sonderlich gut, schwer zu glauben. Also meine Sachsenhausen-Erfahrungen sind jedes Mal so gewesen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das gut tut.
Ich denke auch nicht.
So, und all das, was da gut tut. Und jetzt machen wir gerne das Gegenbeispiel, ne? Wir gehen hin und weil wir uns denken, boah, krass hier, Happening Ironman und so weiter und so fort, oder Langdistanz oder Mitteldistanz, Riesenwettkampf, tralala, lass mal erstmal schön in der prallen Sonne nochmal 4 Stunden über die Expo laufen, ne? Mhm. Natürlich kein Trinken mit dabei haben, auch keine Sonnencreme aufgetragen haben und dann immer schön so ein bisschen stehen und gehen in der Kombination. Mhm. Fantastisch, um dicke Beine zu bekommen, finde ich persönlich. Ne, also ist so ein Klassiker, dann ist das meistens noch so, also jetzt mal ich schwarz, du wolltest es so, aber dass wir jetzt auch nicht unbedingt das gute Essen mit dabei haben, sondern vielleicht irgendwann feststellen, ah Mist, irgendwie hier, das Briefing hat doch ein bisschen länger gedauert und wir wollten ja noch am Stand von so und so vorbei und jetzt habe ich aber doch irgendwie Hunger, dann lass doch nochmal schnell irgendwie so ein Schnitzelbrötchen vom Bäcker nebendran holen, weil ich habe jetzt nichts zu essen dabei und bis zum Abendessen dauert ja noch. So, und das finde ich ist immer schon so das Erste, bei dem ich sagen würde, das gerne auf gar keinen Fall machen. Ne? Auch auf gar keinen Fall machen, je nach Gewässer. Und all das, was ich hier sage, gilt für so Orte wie Texas, Hamburg. Auf keinen Fall vorher ins Wasser gehen und schwimmen, zum Beispiel. Ne? Also ich bin immer wieder schwer beeindruckt, wie viele Leute ich dieses Jahr gesehen habe beim Ironman Texas, die diese Swim Familiarization mitmachen und so weiter. Ne? Mhm. Boah, jeder, der dieses Gewässer sieht. Also das ist ja so ein künstlicher See mitten in der Stadt, der keinen gesunden Durchlauf hat und so, ne, wo ich auch nicht wissen will, was da alles irgendwie von den Straßen und was weiß ich, was so reinfließt. Und ich kenne fast keinen Profi, der nicht am Sonntag gesagt hat, also das Rennen ist ja immer samstags oder spätestens dann am Montag so, ja, schon ein bisschen Durchfall und sowas halt, ne, vom Wasser. Also bitte gerne nicht. Und das ist bei der Alster genau das Gleiche. Ne? Bitte nicht reinspringen in die Alster. Das ist, also die ist zwar nicht so künstlich wie das Ding in Texas, das ist klar, aber die Binnenalster ist jetzt auch nicht dafür bekannt, ein Badeparadies zu sein. So, und das sind so
schon. Ich habe dort sehr gute Erfahrungen gemacht, aber auch ich bin vor dem Ironman Hamburg nicht da reingegangen, sondern habe dann halt meine Vorbelastung im Schwimmbad gemacht und das war auch alles in Ordnung.
Ja, du kannst ja auch hier an eine Dove-Elbe fahren und da schwimmen gehen. Du kannst auch in Rot am Rotsee schwimmen und nicht im Kanal und so. Es gibt ja genug Alternativen. Das ist ja total fein. Ne? Und ich kann jetzt Stunden so weitermachen, weil wenn ich jetzt natürlich das Freiwasserschwimmen irgendwie dann am Samstag mache und dann am Sonntagmorgen feststelle, mein Neo ist noch ein bisschen nass, weil ich habe den ja angehabt gestern, auch immer doof. Ne? So Sachen, die ich auch gerne vermeiden wollen würde. So. Und also jetzt muss ich dann doch nochmal positiv wenden, weil wie gesagt, mir fallen so viele negative Sachen ein, das zieht mich ja schon runter und ich muss das nicht machen dieses Jahr. Aber ich würde hingehen und mir einen gesunden Plan machen und ich würde ehrlicherweise auch schon vorher, bevor ich da anreise, ein kleines bisschen überlegen, was jetzt gerade wichtig ist. So, und was ich eigentlich gerne so hätte. So zum Beispiel, hey, schon gerne eher um 8 im Hotelzimmer sein und Ruhe haben und nicht an einem Freitagabend noch bis 10 Uhr unterwegs zu sein, weil man sich verabredet hat um 8 Uhr zum Abendessen oder sowas in der Art. Das ist zu spät. Ne?
Ja.
Man isst dann spät, man weiß nicht, wie lange es dauert, man weiß auch nicht, wie sehr einem dann der fette Teller Nudeln im Magen liegt und wie groß die negative Auswirkung dann fürs Schlafen und so weiter sein wird. Deswegen vorher einen kleinen Plan machen, überlegen, was man denn gerne da so vorhat, vielleicht auch ein kleines bisschen die Uhrzeiten da dran schreiben, also so mache ich das immer gerne als jemand, der dann die Aufsicht hat für andere Leute und dann treibe ich auch manchmal, ne? Und wenn ich dann morgens nach PK und Briefing und dann noch Interview hier und Interview da, beim dritten Interview sagen, nee, jetzt nicht mehr, weil hier außerhalb Zeitplan und so, dann werde ich ganz oft im ersten Moment schief angeguckt. Wenn wir dann aber am Airbnb oder am Homestay oder wo auch immer ankommen und man feststellt, oh geil, ich habe jetzt 2 Stunden Zeit, um mich hier an einem Freitag nochmal richtig cool auszuruhen, dann ist klar, warum das auf einmal dann vielleicht doch eine gute Idee war, dass irgendwer auf die Uhr geguckt hat und gesagt hat, lass mal jetzt hier nicht einfach in den Tag hineinleben und so. Ja, und genau, das sind so Sachen, die ich da auf jeden Fall beachten würde.
Ihr könnt das jetzt an der Stelle auf euch übertragen, wenn ihr nicht in der Situation seid, dass ihr noch Interviews geben müsst vorm Rennen.
Ja,
wenn
aber das doch, hat, dann ich finde, das ist ja so. mit gerade so Expo-Geschichten ist das Gleiche, ne? Also
ja, auf jeden Fall.
Wenn ich jetzt mir die Expo in Rot anschaue als Beispiel.
Ja, da kann man den ganzen Tag verbringen.
Mit Abstand beste Expo, die es jemals bei einer Langdistanz gegeben hat, seitdem ich in dem Sport unterwegs bin.
Ja.
Mit großem Abstand. Da sind zu jeder Stunde irgendwelche coolen Veranstaltungen und hier Meet and Greets mit irgendwelchen Profis und dann dies noch und das noch und jenes noch. Und wenn man da reinkommt und den vermeintlichen Triathlon-Fanboy komplett durchspielen möchte, dann findet man von morgens bis abends da Veranstaltungen auf dieser Messe, die irgendwie interessant sein können. So, und das ist ja total toll, grundsätzlich. Also ne, rein emotional mag das ja schön sein, aber man hat halt schon noch Sonntag auch was vor. Und das würde ich schon auch noch ein bisschen mitbedenken, dass man da irgendwie hingeht und sich überlegt, hey, ich sollte jetzt nicht einen ganzen Tag rumstehen, ne? Oder irgendwie hier einfach nur durch die Gegend gehen oder mich schlecht ernähren oder wenig trinken oder in der Sonne sein und so weiter und so fort. Und all diese Sachen, ne? Und sich, das ist doch jetzt, ne, umgekehrt quasi, sich einzuplanen und zu sagen, hey, am Freitagnachmittag oder Freitagvormittag, wann auch immer, habe ich voll Bock, mal 3 Stunden über die Messe zu laufen. Cool, ist doch super. Mhm. Solange klar ist, ich habe mich eingecremt, ne, wenn die Sonne scheint oder ich habe genug zu essen und zu trinken dabei, ich habe vorher gut gefrühstückt, dann gehe ich irgendwann auf die Messe, danach mache ich Mittagspause, am Nachmittag bewege ich mich locker, dann ist Abendessen früh ins Bett, auf geht's. Toll, ja. Kann ich genauso machen. Also ich sage nicht, dass man da nicht hingehen soll, sondern ich sage eher, dass man sich das auch ein kleines bisschen einplant, wann und wie man das macht, weil dann wird alles cool, dann wird der Messebesuch cool und man muss sich hinterher nicht ärgern, dass man da jetzt doch dann irgendwie zu lange gestanden hat.
Ja, also ich denke auch auf jeden Fall sollte man da hingehen und ich denke, es kommt drauf an, dass man eine kluge Balance findet aus Happening und alles mitnehmen, was man so will, vielleicht auch ein bisschen priorisieren und eben das eigene Rennen dann vielleicht doch an erste Stelle zu stellen.
Ja,
genau, absolut. Weil auch, was du gesagt hast, die Vorbelastung, auch wenn die nicht standardisiert ist, das Wichtigste ist, dass man das halt stressfrei über die Bühne kriegt und nicht dann am Ende denkt, oh scheiße, ich wollte ja jetzt auch noch schwimmen.
Und das ist ja gerade mal, lass mal das Beispiel machen, jetzt lass mal Hamburg, Frankfurt nehmen als Rennen und du sollst jetzt am Samstag eine Vorbelastung machen, die braucht Puffer zeitlich.
Ja. Ne?
Also weil, außer du fährst die Indoor auf der Rolle im Hotelzimmer und selbst dann braucht die einen Puffer, um das Setup einmal aufzubauen und wieder danach zurückzubauen. Aber wenn du da alleine ja irgendwo fahren willst, wo du sagst, hey, hier gehe ich jetzt nicht einfach nur eine Stunde fahren, sodass der Tacho läuft, sondern es ist auch halbwegs angenehm, hier zu fahren, ja, dann musst du schon mal in Hamburg aus der Stadt raus, am Spiegelhaus vorbei und zum Deich. Und bis du von der Binnenalster am Deich angekommen bist, da sind schon mal locker 20 Minuten rum, auf jeden Fall. So, damit du dann da 20 Minuten fährst, um dann wieder 20 Minuten zurück zu juckeln. Und das ist ja so eine Sache, das dauert immer dann ein bisschen länger, als man denkt. So, wenn man ehrlich ist irgendwie, ne? Und jetzt in Frankfurt, wie gesagt, genau das Gleiche, weil da werde ich ja möglicherweise auch eher mitten in der Stadt übernachten. Und um da rauszukommen und so und noch irgendwie ein bisschen Spaß zu bekommen beim Fahren, ja, muss man sich überlegen, ne? Also manchmal fährt man mit dem Auto lieber raus, um dann draußen zu fahren, aber dann muss man halt mit dem Auto Viertelstunde rein und rausfahren. Ja. Und auch das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
Würde ich in Frankfurt auf jeden Fall empfehlen, mit dem Auto rauszufahren, weil da dauert es.
In Frankfurt finde ich das noch schlimmer als in Hamburg.
Moment, bis man aus der Innenstadt draußen ist.
Total.
Das ist aus Hamburg gar nicht so schlecht.
Ja, genau, da hast du vollkommen recht, ne? Also das ist in Frankfurt, aber gut, da kenne ich mich auch zu wenig für aus, aber in Hamburg ist es noch okay, weil auch der Weg zum Deich ist ja irgendwie erträglich, das kann man schon mal machen. Ja. Das ist jetzt ist nicht so wild, aber trotzdem ist es ja, also ne, für mich als gebürtigen Sauerländer, wenn ich aus der Haustür raus war, ab dann wurde es schön. So, da gab es nicht die Situation, dass ich erst hier an 8 Ampeln anhalten musste, damit es dann irgendwann schön wird. So, und da muss man sich natürlich ein kleines bisschen drauf einstellen.
Yes.
Super.
Thema Carboloading. Wir haben sehr ausführlich da in den letzten 2 Episoden, meine ich sogar, drüber gesprochen. Deshalb wollen wir das hier ganz kurz halten. Kurzfassung, wenn das Rennen am Sonntag ist, Mittwoch damit anfangen.
Ja, Donnerstag tut's auch.
Ja.
Ja, also immer im Sinne von, also 3 Tage reicht auf jeden Fall. Ich finde immer, man fängt ja nicht von 0 auf 100 damit an, sondern man kann ja vielleicht dann auch Mittwoch wird man schon eher ein paar Kohlenhydrate essen, macht Sinn. Donnerstag vielleicht ein paar mehr, Freitag vielleicht so ziemlich sogar fast den Haupttag, denke ich manchmal, damit man am Samstag wieder nicht sich das allerletzte noch reinzwängen muss und sowas. Ne? Ja. Weil auch da finde ich es irgendwie ganz angenehm, lieber an einem Freitag, wo man sich auch vielleicht noch ein kleines bisschen mehr bewegen kann und so weiter, wo man auch weniger, also zumeist ja weniger Termine anstehen hat, da ist dann kein Rad aufgeben, dafür muss ich alle Taschen gepackt haben, dies, das und jenes und so, ne? Und so würde ich das dann aufbauen, also mit so einem kleinen bisschen Versatz. Mittwoch vielleicht beginnen ist okay, aber das muss jetzt noch kein Tag sein, wo man irgendwie 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht reinfuttert. Genau.
Dann nochmal von mir der Hinweis, rechnet euch das aus, wie viele Kohlenhydrate ihr zuführt und führt euch die Menge auch mal vor Augen in Form von Reisnudeln, was auch immer ihr da zu euch nehmen wollt oder Getränke noch on top. Weil,
genau das.
Ja, also ich fand es immer sehr überraschend, wie viel das dann ist, was man alles so reinbekommen muss.
Ja, genau das. Also sehr, sehr wichtig, finde ich auch, weil da verliert man gerne mal den Überblick, weil man auch nicht immer genau weiß, was überall drin ist und man die Cola vielleicht sogar etwas überschätzt, weil am Ende ist es eine Flüssigkeit, ne, da passen nicht so viel, also da hat schon jemand so viel Zucker wie möglich reingepackt, aber das ist dann im Verhältnis zu einem deftigen Teller Spaghetti dann doch eher weniger, als man vielleicht so denkt und genau, bin ich total bei dir, macht absolut Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Wollen wir noch, ich bleibe bei einem Worst Case, aber was ist, wenn ich kurz vorm Rennen krank werde oder mich wirklich nicht gut fühle?
Also das sind 2 unterschiedliche Punkte. Krank werden ist klar, kein Rennen machen. Gut fühlen würde ich mich immer fragen, was ist das jetzt? Also ist das jetzt hier eher mental, ich habe Schiss, nicht gut. Ne? Also Schiss ist ein dummes, despektierliches Wort. Ich habe vielleicht irgendwie Angst oder fühle mich nicht gut, weil ich gerade sehr unsicher bin oder so in der Art, dann gut, würde ich jetzt nicht hingehen und sagen, okay, dann nicht machen, sondern vielleicht gibt es eine gute Strategie, wie man dieses Gefühl da gerade jetzt noch oder diese Emotion an der Stelle noch irgendwie überwindet. Sobald es in irgendeiner Form körperlich wird, das ist das Gleiche wie im Training auch, nur mal Faktor 10. Wenn man nicht in der Lage ist, ernsthaft zu trainieren, weil man jetzt gerade fettes Halskratzen hat oder merkt, dass hier jetzt die Grippe auf jeden Fall im Anflug ist, ja, dann auf gar keinen Fall machen. Ich meine, das ist wenn ich es hart ausdrücken soll, eine Lebensgefahr, in die man sich begibt.
Ja.
Und deswegen auf keinen Fall tun.
So, da gibt es zumindest bei mir keine zwei Meinungen, ehrlicherweise. Es ist immer die Frage, ne, was ist jetzt der Gradmesser? Also bei welcher Körperlichkeit fange ich an, diesen gerade genannten Standard anzusetzen? Ich persönlich finde immer, also es gibt so absolute No-Brainer wie Fieber zum Beispiel.
Ja, das ist klar. Ne,
also erhöhte Temperatur macht gar keinen Sinn.
Ich würde sagen, sobald man sich die Frage stellt.
Ja, sobald auch irgendwas mit, beschreibe ich immer gerne, irgendwas mit Auswurf mit dabei ist, also sobald es irgendwie ein bisschen grüner und gelber wird, würde ich auch immer sagen, so, sehe ich nicht, ehrlicherweise, da dann Sport drauf zu machen, sobald es erhebliche Kopfschmerzen oder gar Migräne sind, sehe ich auch nicht richtig. Sowas halt, ne? Sobald ich Zyklusbeschwerden habe, vielleicht zum Beispiel ist das gleiche Spiel, ne? Falls ich hier gerade irgendeinen PMS durchlaufe, dann weiß ich auch nicht, ob so ein Ironman irgendwie hilft, um das irgendwie besser zu machen.
Habe ich große Angst, dass mir das irgendwann mal passiert. Toi, toi, toi.
So, und das wäre jetzt vielleicht auch so ein Punkt, da hat der Coach in mir gerade rausgehört, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit der Einstellung dazu zu tun. Also im Sinne von, du wirst es sicherlich beschleunigen, wenn du irgendwann sagst, ich habe dann Rennen und das fällt quasi auf meinen Zyklus oder der Zyklus ist eigentlich 3 Tage danach. Deswegen erwarte ich jetzt mein prämenstruales Syndrom genau am Wettkampftag oder in den 2-3 Tagen vorher.
Mhm.
Und dann wartest du drauf und dann kommt's auch. Also das soll sich jetzt nicht doof anhören, aber dann kommt es auch nicht nur, sondern ist wahrscheinlich auch noch 3-mal schlimmer als normalerweise, weil sich natürlich deine komplette Vorahnung aus den letzten Monaten bestätigt, dass das jetzt so stattfindet. So.
Mhm.
Und das wird es nicht leicht, also körperlich auch nicht leichter machen. Wohingegen, wenn so eine gewisse Leichtigkeit hereinkommt, dass man sagt, hey, dann, okay, dann kommt es so. Und dann kriege ich das aber auch gut bewältigt, weil ich weiß, dass ich das im Training auch gut schaffe und weil ich weiß, was ich dafür tun muss, damit es mir dabei besser geht. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung, ich muss mir Ruhe antun, ich muss dies machen, ich muss jenes machen. Vielleicht hilft das. Ich will jetzt keine Tipps geben dafür in der Hinsicht, aber will nur sagen, man bewältigt das ja im Alltag auch irgendwie. Und dann liegt es, glaube ich, manchmal auch ein kleines bisschen an der mentalen Herangehensweise, ob das jetzt eine große Sache wird. Oder ob man das dann auch in der Situation irgendwie akzeptiert und sagt, okay, alles klar, passt, ist jetzt da, mache ich mit, nehme ich mit. Ich weiß aus dem Training, dass es dadurch nicht schlimmer wird. Okay, dann ist es so.
Ja.
Ne, wenn ich hingehe und sage, oh nein, und so richtig schon verkrampfe in den Gedanken und mir überlege, oh Gott, das geht auf gar keinen Fall, ja, dann wird sich das nicht lösen, ne? Die vermeintliche Krampfhaltung und so weiter. Und jeder Krampf, der da kommt, der wird auch umso schlimmer ausfallen wahrscheinlich.
Man kann es ja am Ende eh nicht ändern. Also man kann weder das Rennen verschieben noch die Periode, zumindest nicht auf natürliche Weise. Und
das geht schon, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ja. Also wie man erahnen kann, nicht bei meiner eigenen, aber ich habe das tatsächlich schon 1, 2, 3 Mal gehabt. Hat aber natürlich gewisse Voraussetzungen. Also klappt zum Beispiel, ich persönlich, anders. Es ist immer die Frage natürlich der Verhütung. Als Beispiel, also eine hormonelle Verhütung, die kannst du natürlich auch so beeinflussen, dass du sagst, okay, jetzt möchte ich auch keine Abbruchblutung haben, sondern ich nehme die Pille durch, fertig und verzichte auf meine Blutung.
Ja, das ist klar,
Blutung.
Ich meinte jetzt ohne Hormone.
Das geht relativ einfach, genau. Wenn ich jetzt nicht hormonell verhüte, dann, also man kann es zumindest probieren, gibt es ja gewisse pflanzliche Möglichkeiten. Also ich kann es nur erzählen, weil ich es wirklich mal 2-mal gehabt habe mit einer Athletin. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Dass man das zumindest, also mit sehr weiter Vorausschau quasi, also da war ein halbes Jahr vorher klar, auf Basis dessen, dass die Athletin einen sehr gesunden Zyklus und regelmäßigen Zyklus hatte, dass man voraussehen konnte beim Ironman auf Hawaii, besteht die Möglichkeit, dass das genau in die kritische Phase fällt. So ist das gewesen. Und dann haben wir ein halbes Jahr vorher überlegt, okay, was könnte man jetzt tun? Auf eine ganz vernünftige, pflanzliche, natürliche Art und Weise, um in irgendeiner Form leicht auf den Zyklus einzuwirken, also mit Tee und dies und das und jenes. Und das ist dann ja am Ende eine Verschiebung, wenn du das halt um ein kleines bisschen schon ein halbes Jahr vorher verschiebst, dann wird es ja mit jedem Zyklus, kommst du ja weiter davon weg. Von dem Problem, ist klar, wie ich sagen will. Ne? Also da sind es ja meistens sehr kleine Verschiebungen und dann das akkumuliert sich dann über die Zeit bis dahin. Und das kann, also ist zumindest ein Versuch wert, finde ich. Ne, und das könnte man überlegen. Aber klar, die Grundvoraussetzung ist erstmal ein natürlicher Zyklus, ein gesunder Zyklus, ein regelmäßiger Zyklus, bei dem ich mich tageweise darauf verlassen kann. Also, dass der zumindest irgendwie in einem Zeitfenster von 1 bis 2 Tagen plus minus irgendwie stattfindet. Und dann kann ich das probieren. Ja, genau.
Nehmen wir nochmal eine separate Folge auf, finde ich zu spannend, ja. Um das jetzt kurz abzuhalten.
Total, also das ist auf jeden Fall spannend. Ich meine, das ist ja irgendwas, also das ist ja eine absolute Verpflichtung und Selbstverständlichkeit, das zumindest irgendwie mit auf dem Schirm zu haben. Ne? Also ja. du, wie du es ja im Trainingsalltag auch in irgendeiner Form auf dem Schirm hast, willst du ja nicht hingehen. Und je nachdem auch, wie sich der Zyklus für dich auswirkt. Also wenn du einem schweren prämenstrualen Syndrom unterliegst, dann ja, ist das irgendwas, da braucht keiner von außen kommen und dir sagen, denk da mal dran, dass das kommen könnte, sondern da denkst du eine Woche lang, jeden Monat dran und zwar echt nicht auf eine schöne Art und Weise. Und von daher ist das ja irgendwas, was schon sehr präsent ist und dann sollte das genauso in so einer Rennvorbereitung auch irgendwie eine triftige Rolle spielen und man muss sich dann überlegen, wie kann ich dem Herr werden quasi, wie kann ich das mitnehmen, so muss man es eigentlich sagen. Also nicht dagegen ankämpfen, sondern es mitnehmen. Und überlegen, wie ich damit am besten umgehe. Genau.
Super. Okay. Ich habe mitgenommen, dass wir uns von Perfektion verabschieden können sollten. Was ich persönlich ganz beruhigend finde eigentlich, weil also ich finde so die letzten Wochen vor einem großen Rennen, auf was man sich Monate vorbereitet hat und so, das kann einem auf jeden Fall Angst machen und kann das Gefühl auslösen, oh, das muss jetzt aber laufen. Nee, also ihr habt bis jetzt gut trainiert und ihr werdet die nächsten Wochen auch gut über die Bühne bringen und vielleicht ist auch mal eine schlechte Einheit dabei, aber das große Ganze im Blick behalten.
Ich suche gerade noch nach meinem anderen Lieblingszitat zum Thema, aber ich finde es gerade nicht, aber zum Thema Perfektionismus und das geht so ein bisschen in die Richtung, dass wir vorschieben, perfektionistisch zu sein, weil wir die Scham davor haben, auszuführen. Also im Sinne von, wir schieben das unterbewusst vor, dass wir alles perfekt machen müssen, weil wir uns aber eigentlich nur dafür schämen, dass wenn wir es dann machen und es nicht perfekt ist, dass es dann, oder dass wir uns dann dafür schämen müssen, weil es nicht gut ist. Das finde ich eine sehr geile Herangehensweise, weil das ist, also gerade dieses Perfektionismus-Ding ist ein absoluter Trugschluss. Man denkt immer, das wäre irgendwie eine tolle Eigenschaft oder sowas, perfektionistisch zu sein und das absolute Gegenteil ist der Fall. Ne? Also es sind keiner Lebenssituation.
Man ist ja nie zufrieden
einfach. Genau. Es ist in keiner Lebenssituation jemals hilfreich. Genau. Deswegen auch unbedingt davon verabschieden und auch unbedingt schon im Wording davon verabschieden, finde ich. Ne? Also gar nicht erst sagen, ich will das perfekt machen. Nee. Ich will das so gut wie möglich machen. Das ist okay. Ja. Damit kann ich arbeiten, aber nicht perfekt machen. Kann nicht klappen. Ist zum Scheitern verurteilt, bevor es losgegangen ist. Genau.
Schönes Super. Schlusswort. Wir machen das so gut wie möglich, das Rennen und auch die nächsten Wochen bis dahin. Genau. Viel Erfolg euch dabei, viel Spaß vor allem. Also das darf ja auch nicht zu kurz kommen, würde ich sagen, auch wenn es anstrengend wird. Und danke Björn für deine Zeit.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. In your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees, don't you give up, give up, give up, go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before champion, 'cause that's how winning's done, and you're